Stell dir eine Branche vor, in der jedes Produkt ein Unikat ist, mit ständig wechselnden Rahmenbedingungen, Teams, Materialien und Orten. Genau das ist die Realität in der Bauwirtschaft. Anders als in der klassischen industriellen Produktion, wo häufig ein Produkt tausendfach vom Band läuft, entsteht beim Bauen jedes Mal etwas Neues. Ein Gebäude, eine Brücke, ein Tunnel und das meist an einem neuen Ort mit eigenen Herausforderungen. Lean Construction setzt genau hier an. Es überträgt die Prinzipien des Lean Managements auf die komplexe und dynamische Welt des Bauens. Höre dir in dieser Folge an, wie man Effizienz in Abläufe bringt, die permanent im Wandel sind.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Lean Construction überträgt die Lean-Methoden, die Prinzipien und die Philosophie auf Bauprojekte. Im Industrieunternehmen ist es das Ziel, nicht länger mehr eine Maschine maximal auszulasten, sondern den Materialfluss zu optimieren, um den Kundennutzen zu steigern. Das wird in diesem Sinne auch in der Bauwirtschaft übertragen, dass also nicht mehr die maximale Auslastung einzelner Gewerke zählt, sondern ein stabiler Projektfluss mit verlässlichen Terminen, Kosten und Qualität angestrebt wird. Und genau darüber, wie betriebliche Exzellenz auf der Baustelle angegangen wird, darüber möchte ich heute mit Felix Diesch sprechen. Hallo Felix, schön, dass du heute Gast bei mir bist.
Grüße dich Jörg, vielen Dank für die Einladung.
Ja, lass uns gleich mal damit starten, dass du dich den Zuhörern ein wenig vorstellst.
Sehr gerne. Ich bin der Felix Diesch. Ich wohne derzeit in Freiburg, geboren in Stuttgart. Ich habe Abitur gemacht, dann eine Zimmererlehre, also Zimmermann, und danach mich zum Bauingenieurstudium hingezogen gefühlt, dort noch einen Master gemacht und bin jetzt schon seit mehreren Jahren in der Bauindustrie tätig, in der Firma Ernst Quadrat Architekten. Und mache mich jetzt ab April selbstständig zum Thema Lean, mache dort Mentoring, mache Seminare, Workshops, Impulsvorträge, besuche auch Baustellen und freue mich, dass ich heute über Lean auch mal im anderen Umfeld reden darf, oft nämlich auf der Baustelle.
Welche konkrete Rolle hast du heute bei Ernst Quadrat Architekten?
Ich bin Bauoberleiter. In der Fachsprache heißt es Objektüberwacher, Leistungsphase 8 für diejenigen, wo es sich auskennen. Und bin dort im Krankenhausbau bei einem 500-Millionen-Projekt, also eine sehr große Baustelle, fast 100.000 Quadratmeter Grundfläche, wo wir dort bauen, sehr komplexes Umfeld, sehr viele technische Gewerke, sehr viele Schnittstellen, sehr viele Beteiligte, fast 500 Leute täglich auf der Baustelle, wo koordiniert werden müssen. Und dort darf ich jeden Tag meinen Beitrag leisten, damit wir vorankommen und das Projekt abschließen können.
Wann bist du denn das erste Mal mit Lean Management in Berührung gekommen?
Das erste Mal war 2019, noch vor Corona. Das muss jetzt 7 Jahre her sein. In der Vorlesung im Studium habe ich das zum ersten Mal mitbekommen und habe dann gleich gesagt, ich möchte gerne während meinem Werkstudium 6 Monate lang auf einer Baustelle arbeiten, wo Lean angewandt wird. Und dort durfte ich dann das erste Mal Lean einführen und wissen, was das heißt, und meine ersten Trockenübungen machen und mit den Projektbeteiligten dort das einzuführen. Und so habe ich mich jetzt dann fast 7 Jahre lang auf den Baustellen mit Lean beschäftigt, das öfters eingeführt, sehr viele Diskussionen geführt mit den Beteiligten, Überzeugungsarbeit geleistet und freue mich darauf, das weiterhin tun zu können.
Ja, ist ja cool, dass du an einem Krankenhaus jetzt arbeitest. Ich habe ja vor kurzem die Angelika in meinem Podcast gehabt, wo wir über Lean im Gesundheitswesen geredet haben. Ja, das war auch sehr spannend. Jetzt sind wir bei Lean im Bauwesen. Ja. Welcher rote Faden gibt es in deinem Leben, der sich sowohl durch dein berufliches als auch durch deinen privaten Weg kontinuierlich durchzieht?
Ich glaube, ich war schon mein Leben lang jemand, wo Begeisterung ausstrahlen kann, dem die Leute gerne folgen und zuhören, mitmachen. Und das will ich vor allem jetzt nutzen in meinen Liebthemen, möglichst viele in der Baubranche dazu begeistern, umzudenken, anders die Baustelle abzuwickeln und auch den Mut zu haben, was Neues auszuprobieren. Und da habe ich meine Begeisterung dafür und meine Fähigkeiten. Und das zieht sich sowohl durchs private auch als berufliche Leben durch.
Bauprojekte sind ja an sich schon sehr anspruchsvoll, weil man ein hohes Maß an Qualität und Termine von extrem viel Gewerken sicherstellen muss. Und das bekommt man ja nicht nur über die Negativschlagzeilen mit, wie Stuttgart 21, dem Hauptstadtflughafen, BER oder der Elbphilharmonie in Hamburg oder auch die zweite Stammstrecke in München mal nennt an der Stelle. Es ist ja an sich schon klar, wenn man sich mit Bau beschäftigt, dass die Planung solcher Projekte eben ein besonderes Maß einnimmt. Nichtsdestotrotz stelle ich mir das schon sehr spannend vor, dass man die Lean-Prinzipien überträgt. Also ich kann mir das gut vorstellen, bei dem Aspekt Wert aus Sicht des Auftraggebers zu achten, dass man da wirklich auf den Nutzen für den Kunden schaut. Also Leistungen, die eben keinen Beitrag zu dem vereinbarten Ziel bieten, dann auch als Verschwendung auch im Bau zu definieren. Fluss, denke ich, kann man auch relativ gut etablieren, halt einen gleichmäßigen Arbeitsfluss über die Gewerke hinweg sicherzustellen. Ja, auch das Zielprinzip, denke ich, ist gut machbar, eben nicht nach Planvorgabe die Gewerke zu starten. Und trotzdem komme ich wieder zurück. Ich glaube, so Dreh- und Angelpunkt im Bau ist tatsächlich, den Projektfluss zu optimieren, aber dabei eben gerade das Thema Planung und Durchführung möglichst reibungslos wie möglich zu gestalten. Wenn ich dich in dem Vorgespräch richtig verstanden habe, gibt es ja da so zwei Weltanschauungen, wie man das am liebsten angeht. Bei der einen Weltanschauung gibt es ja diese Last-Planner-Methode. Magst du mal uns ein bisschen in diese Methode einführen? Was heißt überhaupt Last-Planner? Was ist damit gemeint und wie geht es dann vor sich?
Sehr gerne. Also ich würde nicht Weltanschauung sagen, ich würde Methode sagen. Das Last-Planner-System ist eine Methode, zu Deutsch letzte Planer-Methode oder letzte Planer-System. Und ganz zentrale Rolle bei diesem System hat natürlich der letzte Planer. Das ist derjenige, wo die Aufgabe letztendlich ausführt oder über das Personal entscheidet, wo die letzte Aufgabe ausführt. In der Baubranche haben wir sehr oft das Problem, dass wir Meetings haben, in denen Entscheidungen und Zusagen getroffen werden, wo dann aber nicht gehalten werden können. Und deswegen hat vor 30 Jahren der Glenn Ballard das Last-Planner-System entwickelt, aus der Wissenschaft heraus und aus der Praxis heraus. Und zwar war das Problem, dass wenn man eine Woche in die Zukunft geschaut hat, dass über 50% der Aufgaben dann nicht so stattgefunden haben, wie man es geplant hatte. Das heißt, wir hatten massives Problem, was Zuverlässigkeit anbelangt auf der Baustelle. Wenn man natürlich 3 bis 5 Jahre größere Projekte baut und nicht mal eine Woche vorausplanen kann, wie bekommt man das dann hin, Verlässlichkeit auf den Bau zu bekommen? Und das ist quasi der Versuch oder die Methode, wie man in dieses Chaos ein System bringt, um dadurch dann mehr Verlässlichkeit reinzubekommen. Das Planner-System ist in verschiedene Ebenen eingeteilt oder 5 Stufen oder Flughöhen kann man auch sagen. Man fängt an, am Anfang quasi einen Gesamtprozess aufzuschlüsseln, dass man erstmal sich überlegt, okay, was muss ich denn alles nacheinander machen? Welche wichtigsten Meilensteine habe ich, um dann nachher das Gebäude von der Planung bis zur Fertigstellung hinzubekommen? Dann versuche ich, diese große sage ich mal, Sequenz runterzubrechen in einem Meilenstein-Phasenplan, wo ich dann zwischen diesen Meilensteinen verschiedene Phasen, da nimmt man immer 6 Monate ungefähr, diese detailliert vorausplane, sodass ich weiß, was in den nächsten 6 Monaten alles passiert, was dort wichtig ist. Und von dort aus gehe ich dann in die 6-Wochen-Vorschau, wo ich dann sage, okay, welche konkreten Aufgaben müssen jetzt passieren, damit ich meine Meilensteine in der 6-Monats-Vorschau halte. Und dort plant man dann wirklich tagesgenau 6 Wochen voraus, versucht dort möglichst Probleme frühzeitig zu erkennen, indem ich mich abspreche mit den anderen Gewerken. Stichwort Schnittstellen, da hakt es meistens. Und dort kann ich dann schon erkennen, dass irgendeine Planung nicht da ist, dass ich mein Material nicht habe und so weiter. Und das passiert dann in der nächsten Stufe im Make-Ready-Prozess, dass ich überprüfe, habe ich alles, um diese Aufgabe wirklich ausführen zu können, sodass ich auch eine verlässliche Zusage geben kann, dass ich diese Aufgabe dann auch so ausführen kann, wie ich versprochen habe. Und das bespricht man dann in den täglichen Meetings oder Daily Huddles. Und dort schaue ich dann immer, spreche mich ab, reagiere auf Probleme und versuche dort dann auch Lösungen und Kennzahlen aufzustellen, um dann Verbesserungen an meinem System vorzunehmen, um immer besser zu werden.
Also die Parallele zum industriellen Kontext, die ich da jetzt sehe, ist tatsächlich nicht in dem Sinne, jetzt ein Produkt zu erstellen, aber zum Beispiel bei der Durchführung von strategischen Projekten. Also da habe ich tatsächlich ähnliche Modelle gesehen und auch selber praktiziert. Wir haben beispielsweise unsere Projekte in der Weise, also die Verbesserungsprojekte, die Initiativen, die wirklich jetzt in Produktivität, Qualität oder Performance uns gesteigert haben, auch genauso erst einmal grob aufgeplant, welche Projekte brauchen wir denn an der Stelle, die dann, das sind jetzt natürlich andere zeitlichen Zyklen, in Monatspakete aufgeteilt und dann sind wir in ein wöchentliches Update gegangen. Immer mit der Benachrichtigung darüber, also was haben wir diese Woche erreicht, was nehmen wir uns nächste Woche vor, brauche ich hier jetzt eine Entscheidung, die Ampelschaltung, wie steht das Projekt, ja. Also beides ja so ein bisschen aus der agilen Welt abgeschaut. Das ist so die Parallele, die ich da an der Stelle sehe. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Planungsmethoden ja auch in digitalen Tools heute angeboten werden. Damit eigentlich die klassische Planung nach Gantt ausgedient?
Auf jeden Fall. Also das Problem ist, wir haben bei größeren Baustellen, sage ich mal, 50.000, 100.000 Vorgänge, die geplant werden müssen über Monate, Jahre hinweg, sodass eine totale Komplexität entsteht. Und im Lean geht es ja darum, möglichst visuell alles darzustellen, dass man das simpel aufbaut, dass man das sofort erkennt, wo bin ich, wo müsste ich sein. Wie könnte ich da weiter arbeiten und wo muss ich vielleicht genauer hinschauen und wo nicht? Und in den meisten Gantt-Terminplänen, gerade bei dieser Größe, kann man das nicht mehr erkennen. Und deswegen versuchen wir das mit Post-its auf einer Wand darzustellen oder haben einen Taktplan, wo einfach eine zeitliche und eine örtliche Achse aufgemalt ist, wo ich dann immer sehe, wo muss wer wann arbeiten, um die Komplexität herunterzubrechen und das besser zu visualisieren.
Dieses Vorgehen klingt jetzt so ein Stück für mich danach, dass die verantwortlichen Personen, die in so einem Prozess beteiligt sind, da jetzt involviert sind. Lean hat ja aber auch viel damit zu tun, dass ich alle, die am Prozess beteiligt sind, auch befähige. Im Moment kann ich mir schwer vorstellen, dass in so einem Prozess jetzt unter Lean Construction jetzt alle Beteiligten, also Maurer, Maler, Zimmerer, Dachdecker, da auch trainiert werden. Oder sehe ich das falsch?
Nee, also das siehst du wirklich falsch. Wir trainieren alle Leute auf der Baustelle. Das ist uns ganz wichtig, weil natürlich die Leute, wo die Wertschöpfung bringen, die müssen zuverlässliche Zusagen geben und nur so können wir dann auch planen. Wir können uns natürlich jetzt keine Termine in den Kopf setzen, wo nicht haltbar sind, wo der letzte Planer nicht zugestimmt hat. Und dann entsteht dieses natürliche Baustellenchaos, dass der eine nicht kommt, dann kann der andere wieder nicht und dann schaukelt sich das hoch. Und so haben wir natürlich dann solche Spektakel wie beim BRR oder anderen Bauvorhaben, die grandios gescheitert sind.
Also muss ich mir tatsächlich diesen in dem Last Planner jedweden Mitarbeiter auch vorstellen?
Genau, also es sind meistens die Vorarbeiter, Poliere oder die Gewerkebauleiter dann vor Ort, die dann die Entscheidung treffen können, wann wird was gemacht. Der letzte Planer ist immer derjenige, wo, wenn jetzt die Firma Nachunternehmen hat, dann muss der Nachunternehmer kommen und die Entscheidung treffen. Da ist natürlich die Herausforderung, nicht jeder Nachunternehmer möchte dort an diesen Meetings teilnehmen. Da will ich ganz transparent sein, da haben wir große Schwierigkeiten. Je größer die Firma ist, desto mehr strukturierter oder hierarchischer aufgebaut ist, ist es schwieriger, an diesen letzten Planer wirklich hinzukommen, dass der dann wirklich sagen kann, ja, ich komme morgen und mache diese Aufgabe. Und das stellt uns vor große Herausforderungen. Aber es werden auch Workshops durchgeführt, Simulationen vor allem, wo wirklich die Leute mitnehmen sollen, begeistern sollen für gerade das Last Planner System oder andere Methoden, wo auch wirklich der Vorteil aufgezeigt wird, was haben denn die Leute davon, wenn sie da mitmachen und wie organisierter könnte eine Baustelle laufen, ohne das tägliche normale Baustellenchaos.
Wie ist denn da die konkrete Situation heute? Ich fange jetzt ein Bauprojekt an und frage da jetzt 10 Firmen an, die ich brauche, um dieses Objekt fertigzustellen und sage jetzt, wir planen das jetzt alle nach der Last Planner Methode auf, klatschen die da alle in die Hände oder muss ich die tatsächlich erst einmal heranführen und möglicherweise überhaupt die Methode erstmal erklären? Wie ist der Standard da heute eher?
Also der Standard, ich habe in irgendeiner Studie gelesen, dass 1% der Baustellen in Deutschland Lean Construction machen. Das heißt, eine Methode anwenden, sehr viele davon machen Fake Lean, wo es einfach nicht funktioniert. Sie haben das nicht verstanden, wo es sehr schwierig ist. Und dadurch haben natürlich sehr wenig Firmen überhaupt Kontakt zu solchen Methoden. Und oftmals, wenn sie Kontakt hatten, sind sie irgendwie verbrannte Kinder und haben da wenig Lust, da mitzumachen. Es gibt aber auch inzwischen Firmen, die den vollen Mehrwert erkannt haben, die auch jetzt setzen, die sagen, wir wollen jedes neue Projekt wollen wir mit Lean machen. Es ist gerade ein totaler Umbruch bei uns in der Bauindustrie, so nehme ich das zumindest wahr, dass immer mehr auf den Zug aufsteigen, um Richtung Lean zu kommen und das Lean zu gestalten. Weil im Moment wir sehr wenig Geld generieren, immer Schlagzeilen gibt, dass wir zu langsam sind, zu viel Kosten haben. Und die Qualität leidet natürlich auch sehr stark.
Also erstmal mehr Überzeugungsarbeit und dann auch Trainingsaufwand, um das dann so durchführen zu können, ja. Okay, verstehe ich, ja. Ja, kommen wir zu ich nenne es trotzdem nochmal aus meiner Perspektive so der anderen Weltanschauung. Das andere Modell ist ja die Taktplanung. Kannst du uns die noch mal ein Stück schildern?
Genau. Die Taktplanung, das ist ein bisschen anders wie das Last Planner System, ist auch eine Methode. Ich denke, Takten oder Taktungen kennt jeder aus der Produktion, wo am Fließband sehr getaktet dann irgendwelche Prozesse ablaufen. Und beim Takt liegt der Fokus sehr stark auf dem Fluss, auf dem Flow. Wir möchten möglichst am Stück eine Sache abarbeiten, sodass das schnell in einem Rutsch passiert, den Just-in-Time-Gedanken. Und diesen Gedanken kann man natürlich auch in die Bauwelt übertragen. Da ist wichtig zu verstehen, dass wir auch einen Fluss haben können, nicht des Produktes, sondern der Arbeiter auf der Baustelle, dass wir nacheinander die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Zimmer oder Sektoren, wir nennen das Taktbereiche, fertigstellen, so wie jetzt das Auto auf dem Fließband nach Stück für Stück fertiggestellt wird. Und wenn man eigentlich das verstanden hat, dass hier nicht das Produkt fließt, sondern die Menschen oder die Arbeiter, die Maschinen fließen durch das Gebäude, dann kann man eigentlich eins zu eins das von der Fertigungsindustrie auf die Bauindustrie übertragen. Und dort gehen wir meistens so vor, dass wir ein Ziel von den Bauherren haben, wo wann möchte er denn fertig sein? Wo braucht er zuerst sein erstes Zimmer? Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendeine Industriehalle haben, wo muss er als erstes hin, um irgendwelche Maschinen dann da zu installieren? Oder welches Gebäudeteil soll als erstes in Betrieb gehen, sodass Menschen dort arbeiten können oder dass das Gebäude genutzt werden kann? Und von dort aus versuchen wir dann zurückzurechnen, wie lange brauchen wir denn, wie groß müssen unsere Bereiche sein? Also wir können so eine Losgrößensteuerung machen. Ich glaube, das ist jedem in der Fertigung auch sehr präsent, wenn ich natürlich immer 1000 Stück auf einmal fertige oder wenn ich eine Einzelflussfertigung habe, dann kann ich viel schnellere Durchlaufzeiten erzielen, je kleiner ich natürlich meine Losgröße mache. Und daran können wir auf der Baustelle berechnen, wie groß muss denn unser Los sein, um das gewünschte Ziel des Bauherrn zu schaffen. Natürlich mit sehr viel Puffer auch eingerechnet, sodass wir eine getaktete Baustelle haben. Wir wissen, wir haben immer Probleme. Aber wenn wir am Schluss genügend Puffer einplanen, dann können wir das schaffen, dass wir das auch zum Fertigstellungsdatum auch fertigstellen können. Und das ist ein großer Vorteil bei der Taktplanung, bei dem Flussfokussierten. Ich kann sehr viel berechnen. Ich kann rechnen, okay, wie schnell müssen meine Arbeiter sein? Wie viele parallele Arbeiter brauche ich? Parallelzüge nennen wir das. Also wir haben verschiedene Gewerkezüge, die dann durch dieses Gebäude fließen und dann nacheinander die Zimmer fertig machen, die dann aus Maler, Trockenbauer, Elektriker und so weiter bestehen.
Ist das am Ende nicht eine künstliche Genauigkeit? Also der Last Planner, der muss ja im Grunde genommen auch berechnen, wie viel Zeit der braucht. Und so wie dieses Vorgehen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass da eben auch Reserven eingeplant werden. Und ich hätte jetzt gedacht, dass man eher in die Taktung halt geht, um genau solche Puffer halt zu eliminieren, weil halt das jetzt standardisierter abläuft. Ich meine, das ist ja der Anspruch wahrscheinlich an dieser Planung, dass ich jetzt definieren muss, so eine Wand aus dem Material, so dick, so groß, was auch immer, dauert so lange. Ja, also genau das hätte mich jetzt eher dazu gebracht, dass man pufferfreier halt planen kann und deswegen damit besser unterwegs ist. Oder entgeht mir da gerade jetzt ein Vorteil?
Also ich muss da vielleicht nochmal ausholen. Wir hatten ja das Last-Blender-System, das war eher ein agiles System. Und das Takt-System, das braucht eher mehr Standards. Es muss quasi, man spricht immer von komplex und kompliziert. Wenn wir den Übergang geschafft haben, durch Standards ein Projekt von Komplexität so runter zu machen, dass es nur noch kompliziert ist. Kompliziert bedeutet, wir können einen Standard schreiben, es ist nicht einfach, das zu machen, aber mit ein bisschen Training und guten Standards kann jeder das ausführen. Und das versuchen wir natürlich in der Taktplanung uns zunutze zu machen. Wir haben Standards, wir wissen, wie das geht, wir wissen, wie lange jemand für eine bestimmte Aufgabe braucht. Und dann können wir das wie in der Produktion steuern, nivellieren und müssen dann natürlich, vielleicht muss der letzte Planer dann noch die Geschwindigkeit anpassen oder vielleicht ein, zwei Mann mehr reingeben oder nicht, um dann auch die gewünschte Geschwindigkeit zu schaffen. Aber wir haben quasi jetzt ein vorgegebenes System, das von, sage ich mal, dem Bauherrn oder vielleicht auch von den Planern dann vorgegeben wird, wie schnell wollen wir bauen, welches System brauchen wir. Und dann kann der letzte Planer sich quasi in diesem System so einnivellieren, dass er das in dem Slot, wo er Zeit hat, das auch schafft. Und wir versuchen dort möglichst die Puffer rauszunehmen und am Ende hinzufügen. Wir haben meistens immer Angstpuffer. Wir haben sehr viele verschiedene Leute. Niemand möchte darauf festgenagelt werden, dass er das jetzt nicht geschafft hat. Deswegen gibt es Angstpuffer, Unsicherheitspuffer und die müssen wir alle eliminieren durch Standards, durch Standardvorgehen. Wir müssen immer fragen, wenn es was nicht geschafft wurde, woran lag das, was können wir besser machen, dass das nächste Mal nicht wieder passiert. Und so dadurch, dass wir das Gebäude in viele kleine Teile teilen, auch dann von Zimmer zu Zimmer, von Bereich zu Bereich lernen und dann Fortschritte machen können in einem auch, wie die meisten in der Bauindustrie noch denken, sehr individuellen Gebäude, wo alles anders ist, haben wir doch immer wieder die gleichen Prozesse und deswegen können wir die ganzen Lean-Faktoren anwenden.
Aber wir sind uns schon einig, dass im Grunde genommen der Mehrwert in dieser nicht agilen Methode jetzt liegt, dass man Puffer eliminieren kann zunehmend.
Genau, wir wollen die Durchlaufzeit möglichst verkürzen. Deswegen nehmen wir die Puffer raus, sodass wir dann das erste Zimmer möglichst schnell fertigstellen können, um möglichst viel daraus zu lernen für die nächsten Zimmer, weil unser Standard meistens dann nicht so gut ist oder nicht so gut geplant werden kann. Ich denke, wenn eine neue Produktion in der Fertigungsindustrie anläuft, dann wird es ja auch immer zu Problemen kommen. Wir haben nicht den Vorteil, dass wir Millionen Stück produzieren, sondern wir machen vielleicht 100 Wiederholungen von demselben Prozess und dort müssen wir möglichst schnell einen guten Standard finden, sodass es rund läuft.
Sag mal, geht ihr dann schon so weit vor, dass ihr zumindest jetzt nicht mehr für einzelne Gewerke den Puffer vorsieht, sondern nur noch, ich sag mal, quasi einmal in Summe und euch daraus dann bedient? Ja, also die Einzelgewerke schon eher pufferfrei und um dann eben auch zu erkennen, weil mit Puffer erkennst du ja nicht die Abweichung.
Genau. Da erkenne ich nicht die Problematiken in der Schnittstelle von dem einen Gewerk zum anderen, von der Logistik zur Baustelle, von der Planung zur Baustelle. Ich versuche das möglichst früh, sage ich mal, zum Scheitern zu bringen, um dann daraus zu lernen, wo ich überall Probleme habe, um diese frühzeitig anzugehen, um dann langfristig davon zu profitieren und nicht die Fehler dann über die ganze Bauzeit mitzuschleppen.
Also dann ist Taktplaner eher eben das, was man sagt, das Wasser ablassen, um im Grunde genommen tatsächlich dann die Probleme zu erkennen. Ja. Ja. Du hast es ja schon mal kurz angerissen, die Durchsprache, dieses Status quo, denn an der Stelle folgt ja dann in einem gemeinsamen Raum. Ich habe mal gelesen, dass das Big Room dann genannt wird. Die Parallele, die ich da jetzt in der Industrie sehe, beziehungsweise auch zum Lean-Kontext, ist ja dieser sogenannte Obeah-Room, der auch mal War-Room genannt wird. Also wir haben häufig sowas einfach nur Projekt- oder Teamraum genannt. Der Charme liegt ja da drin, dass man praktisch einen kollaborativen Arbeitsraum schafft, wo visuell dargestellt ist, was sind unsere Ziele, wie sind die Fortschritte und die Probleme. Im Idealzustand ist es auch dann so, dass man praktisch einen PDCA-Zyklus an den Wänden abbildet. Also beispielsweise hatten wir bei uns die Projekte, die durchgeführt werden, an einer Wand und damit konnte man also die Projektumsetzung des Tracking dort verfolgen. Und auf der nächsten Wand waren dann die Kennzahlen, an der man dann im Grunde genommen sehen konnte, führen die Projekte auch letztendlich zu quantitativ erkennbar dann zu den Erfolgen. Und dann könnte man letztendlich auch nochmal an der dritten Wand jetzt, wenn das jetzt Abweichungen zu Zielwerten an der Kennzahlenwand gibt, jetzt die Abstellmaßnahmen beispielsweise tracken. Du hast es schon angesprochen, der Charme eben solcher visuellen Instrumente in einem Raum liegt ja darin, nicht nur, dass man quasi interagierend in dem Raum gemeinsam als Team sich befindet und über die Dinge redet, sondern dass eben auch die Informationen permanent verfügbar sind und jeder dort, sei es durch handschriftliche Notizen, Post-its, da eben etwas festhalten kann, was in dem Moment nicht verloren geht, was beim nächsten Mal wieder angesprochen wird. Also so ein Teamraum, wie ich ihn jetzt skizziere in der Industrie, muss ich mir den jetzt so hoch auf der Baustelle dann vorstellen?
Ja, sehr genau. Also wir haben auch so Projektsteuerungsräume, Warrooms, Obeah oder Big Rooms heißt es bei uns vor allem in der Bauindustrie. Das ist meistens ein großer Planungsraum, großer Seminarraum, wo die täglichen, wöchentlichen, monatlichen Besprechungen stattfinden und wo alle Informationen zentral an einem Punkt zusammenlaufen, sodass sie und visuell aufbereitet werden, sodass jeder möglichst in einer kurzen Zeit erkennt, wo gibt's gerade Probleme, wo stehen wir gerade, was ist unser Ziel. Genau, und da kann jeder, das ist für alle zugänglich oder sollte für alle zugänglich sein, sodass der Vorarbeiter von der Firma X reinkommen kann und genau sehen kann, okay, heute muss ich hier arbeiten, morgen dort, nächste Woche hier und so bewege ich mich durch das Gebäude und kann dort auch dann irgendwelche Signale, zum Beispiel eine Karte stecken oder einen Post-it kleben. Ich habe ein Problem, das würde ich gerne am nächsten Morgen mit den anderen besprechen, sodass er möglichst schnell zu einer Lösung seiner Themen kommt. Und man kann sich das so vorstellen, dass dann da jeden Morgen 10 bis 20 Leute dann miteinander über die derzeitigen Probleme auf der Baustelle unterhalten und möglichst dann Lösungen direkt vor Ort gefunden werden sollen, entweder dem Raum, wenn das Entscheidungen sind, oder man geht dann direkt raus auf die Baustelle. Oder im besten Fall ist sogar der Big Room auf der Baustelle am Ort des Geschehens, sodass man dort dann bestimmte Dinge begutachten kann und Entscheidungen vor Ort treffen kann oder das in dann weitere Gremien hochspielen kann, wo am weiteren Verlauf des Tages dann noch stattfinden.
Ich sage das täglich, wöchentlich, monatlich. Das tägliche ist ja sicher ein sehr operatives Meeting. Heißt es, dass in den Meetings, die jetzt nur wöchentlich oder monatlich stattfinden, dann eher irgendwelche Führungsebenen dann informiert werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also bei den täglichen Meetings, das ist sehr operativ. Da sind dann die meistens Vorarbeiter oder Leute, wo jeden Tag auf der Baustelle anwesend sind, wo dann direkt die Probleme von ihren Arbeitern schildern können dabei. Die wöchentlichen Meetings, da kommen dann die Bauleiter oder Projektleiter von den verschiedenen Firmen zusammen, um über die nächsten 6 Wochen zu reden und um zu sagen, haben wir unser Material geplant, haben wir Personal da und so weiter, um diese Stabilitätskriterien zu sichern, also diesen Make-Ready-Prozess zu machen. Und dann haben wir noch monatlich immer diese 6-Monats-Aktualisierung, wo ich mal 6 Monate nach vorausschaue, was kommt alles auf uns zu, was müssen wir vorbereiten, wo dann auch nochmal irgendwelche Planer oder der Bauherr mit dabei sitzen, um die auch abzuholen und zu sagen, hey, wir brauchen jetzt in den nächsten 4 Monaten brauchen wir den und den Bereich fertig geplant. Schaut mal, dass wir das hinbekommen und dass der Bauherr auch abgeholt fühlt und auch weiß, wie steht es gerade um sein Projekt.
Du sprachst vorhin von Huddles. Ich hatte ja, wie gesagt, das Gespräch auch im Lean Hospital Bereich. Da gibt es ja die Huddleboards. Ist das eine Anlehnung da an diese Welt der Huddleboards?
Ich denke, wir haben auch Huddleboards in diesem Last Planner System oder in diesem Taktplanungssystem haben wir quasi tägliche Aufgaben, wo wir dann immer davor stehen und sagen, okay, haben wir die Aufgabe erledigen können von gestern oder nicht? Was lernen wir daraus? Was sind aktuelle Probleme? Welche Probleme sehen wir in der Zukunft aufgrund von unseren Erkenntnissen heutzutage? Welche Abstimmung brauche ich vielleicht mit einem anderen Unternehmen, wenn ich da mit dem was zusammen machen muss oder wenn ich vielleicht auch mal was verbockt habe, dass der dann das weiß und Rücksicht darauf nehmen kann. Und das wird alles dann täglich dort besprochen und auch festgehalten auf irgendwelchen Boards. Ich kenne jetzt leider nicht die Huddleboards aus von Lean Hospital, aber so ähnlich stelle ich es mir vor.
Das klingt sehr ähnlich, ja, wahrhaftig. Im Umfeld dann interkontinental jetzt Werke zu führen, habe ich dann erlebt, dass praktisch diese Räume, diese lokalen Räume gestorben sind, weil ja die Interaktion dann eben über Ländergrenzen stattfinden muss. Und das war unser Weg, dann diese Teamräume, OBA-Räume zu digitalisieren. Mhm. Aber mehr notgedrungen. Ja, weil eigentlich die Interaktion, das Manuelle gar nicht so falsch an der Stelle war. Wobei es natürlich auch dort die Problematik gab, dass aktuell halten hieß ja auch immer wieder was ausdrucken. Das ist natürlich auch umständlich. Ja, und eine Post-it-Information geht ja auch irgendwo wieder verloren. Also die Digitalisierung ist ja tatsächlich dann auch ein Evolutionsschritt, würde ich mal sagen. Ja. Sieht man den auch schon auf der Baustelle?
Auf jeden Fall. Also es gibt große Diskussionen, ob das jetzt gut oder nicht gut ist, wenn man das alles digital macht. Ich glaube, es finden sich viele Vor- und Nachteile über das Ganze. Ein Vorteil, wo ich sehe, ist zum Beispiel die Handwerker wirklich draußen auf der Baustelle. Die sind eher haptische Menschen, die haben es nicht so mit Computer. Und für die ist es natürlich sehr wertvoll, mit den Karten, mit den Post-its da ihren Ablauf zu machen und mögen das eher, würde ich behaupten. Wenn ich jetzt aber natürlich eine Planungsrunde habe, wo alle in verschiedenen Städten sitzen, dann wird es sehr schwierig, dann sich da zu committen, sich natürlich zu treffen, und dann wird das eher online gemacht und auch mit irgendwelchen Online-Tools, wo das abgebildet wird. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren sehr großen Hype von so Baustellentools, Terminplan-Tools, wo diese Systeme auch dann digital abbilden können, wo man dann auch auf der Baustelle mit einem Beamer an die Wand werfen kann oder mit so einem großen Monitor. Das ist im Kommen. Ganz überzeugt hat es mich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch eher der haptische Mensch, aber ich habe natürlich viele Vorteile, was Kennzahlenermittlungen und Zeitersparnisse dort anbelangt. Und gibt es auf jeden Fall jetzt auch moderne Lösungen.
Also ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn du nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Arbeitsschritten jetzt monitoren willst, dann hast du ja an einer manuell gepflegten Tafel, um das auch übersichtlich zu haben, ja immer nur einen überschaubaren Umfang an Informationen. Der Vorteil des Digitalen ist ja, dass du dann immer wieder jetzt den neuen Abschnitt auswählen kannst, zu dem dann zoomst. Diese Möglichkeiten hast du ja heute an einer manuellen Tafel nicht.
Also die Herausforderung ist natürlich, das visuell und verstehbar darzustellen. Und da gibt es dann entsprechend halt diese Post-it-Notizen oder diese Steckkartentafeln, wo das meiner Meinung nach ganz gut können, wo man dann bis zu, sage ich mal, 1000 Vorgänge dann für die nächsten 4 Wochen auch vorausplanen kann und auch sinnvoll dann erkennen kann, ob das funktionieren wird oder nicht.
Betriebliche Exzellenz ist ja mehr als jetzt nur Lean-Management. Und wenn man das jetzt weiterspinnt, auch im Lean-Construction, ist mir da auch in der Vorbereitung begegnet, dass auch relativ viel im Bereich Vertragsmanagement neu gemacht wird. Also man spricht dort auch von kollaborativen Vertragsmodellen, wohl vom Projekt-Alliancing. Kannst du uns da mal ein bisschen einführen, was damit gemeint ist?
Sehr gerne. Also ich hole noch mal ein bisschen aus. Die Problematik, was wir auf dem Bau sehr oft haben, ist, dass wir Werkverträge haben. Das heißt, die Firma schuldet ein Werk und optimiert sich sehr stark auf dieses Werk. Das heißt, wenn ich jetzt Trockenbauer bin, dann spezialisiere ich mich darauf, möglichst schnell Trockenbauwände zu bauen. Jetzt habe ich aber verschiedene andere Gewerke, die in mein Gewerk eingreifen. Also vielleicht müssen da Elektroleitungen rein oder Wasserleitungen durch meine Wand geführt werden und so weiter. Der Türbauer grenzt an mein Trockenbaugewerk. Und so habe ich sehr viele Schnittstellen. Und wenn ich natürlich jetzt nur mich selber optimiere und nicht den Baustellenprozess, dann habe ich eine widersprüchliche Vertragslandschaft. Das führt natürlich ganz viel zu Problemen auf der Baustelle, weil jeder nur sein eigenes Gewerk verbessert und dann sagt, okay, der hat jetzt hier mir einen Stein hingelegt, jetzt kann ich hier nicht arbeiten, jetzt möchte ich Geld dafür haben, weil der andere so doof ist, sage ich jetzt mal. Und um das Ganze zu vermeiden, hat man gesagt, gut, wie können wir das hinbekommen, dass nicht mehr jeder seine eigene Arbeit optimiert, sondern dass die Optimierung auf das ganze Projekt ausgeführt wird. Und dann ist man dazu übergegangen, quasi integrierte Projektallianzen zu schmieden. Das heißt, es gibt einen Allianzvertrag, wo jeder quasi die Fertigstellung des Projekts sicherstellt und nicht nur seine eigenen Arbeit und entsprechend auch Anreize oder auch Malusse geboten werden, um die Firmen zu motivieren, auch miteinander zu arbeiten. Ich glaube, das ist das große Ding. So eine Projektallianz, die besteht aus 4 Hauptpfeilern, würde ich sagen. Das ist einmal die Kultur. Also wie verhalten wir uns gegenseitig so? Versuche ich dem anderen ständig Steine in den Weg zu legen, um möglichst Geld davon zu generieren? Oder helfe ich dem anderen, dass wir alle gemeinsam die Baustelle schnell fertig bekommen? Dann habe ich die Organisation. Wie ist das Ganze organisiert? Da habe ich auch die Ökonomie. Wie kann ich quasi auch finanzielle Anreize den Firmen bieten, um das Projekt abzuschließen und nicht nur ihre eigene Arbeit und nur auf sich zu schauen? und natürlich auch, welche Methoden brauche ich dort, dass quasi Effizienz, Kollaboration und Transparenz soll dort gefördert werden, wie zum Beispiel mit dem Last Planner System oder der Taktplanung, um dort möglichst dann dem Bauherrn das Projekt in den Kosten, in der Qualität und in dem Termin, wie er sich das wünscht, zu übergeben zu können.
Also dann ist fast der Vertrag Mittel zum Zweck jetzt auch für eine Kulturveränderung. Ja, also dass beispielsweise Fehler eben kollektiv behoben werden, anstatt jetzt Schuldige zu suchen, oder?
Genau. Also man hat da verschiedene Systeme, wie man da auch vorgeht, wie Lösungen gefunden werden. Das geht so weit, bis dass spezielle Ausschreibungen gibt, wie wer jetzt da mitmachen darf, ob der in die Gruppe reinpasst, wie dem sein Verhalten ist, wie teamfähig diese Firma ist und so weiter. Versucht man möglichst die beste Kombination der Firmen zu bekommen, sie dann auch daran zu binden, kollaborativ miteinander zu arbeiten. Das geht so weit, wie sie bekommen keine Geschäftskosten ausgezahlt, sie bekommen nur die tatsächlichen Kosten, was entstanden sind, sodass die Arbeiter bezahlt werden können, aber die Bauleiter und die Geschäftskosten können nicht mehr bezahlt werden, wenn das Projekt eine totale Katastrophe ist. Das heißt, sie gehen viel mehr ins Risiko wie in normalen Projekten und können aber auch, wenn das Projekt jetzt billiger abgeschlossen hat, wie der Bauherr das gewünscht hat, werden sie auch Bonusse dafür bekommen, dass sie das geschafft haben und haben dadurch auch den Anreiz natürlich, das Gesamtprojekt zu optimieren und dem anderen auch mal zu helfen, wenn es klemmt und nicht dann daneben zu stehen und sagen, ha, das ist nicht mein Problem. Und so will man diese verschiedenen Silos etwas aufbrechen, um eine Projektallianz zu schmieden, die auf das Projekt ausgerichtet ist und nicht auf den eigenen Erfolg. Ich glaube, da gibt es das Sprichwort, wenn du ein Schiff bauen möchtest, sehne den Menschen die Sehnsucht nach dem Meer, damit ich nicht dann denjenigen habe, der die Wand malert, damit die Wand gemalert ist, sondern die Wand muss gemalert werden, dass hier jemand nachher dann operiert werden kann im Krankenhaus. Und das ist ja eigentlich der Sinn der Arbeit und das muss mehr im Vordergrund stehen.
So, das stelle ich mir schwierig vor, solche soften Faktoren wie Teamfähigkeit und so ein visionäres Denken dann mit den harten Fakten einer Vertragsgestaltung und eines Bonussystems dann in Einklang zu bringen, ja.
Genau, es ist eine Herausforderung. Es ist ein sehr neues System, muss ich auch dazu noch sagen. Wir haben, glaube ich, 30 Baustellen derzeit in Deutschland, wo über 15 Millionen Euro sind und das anwenden. Das heißt, wir sind da noch relativ frisch. Es gibt aus Finnland sehr gute Nachrichten, die haben schon mehr wie 100 Projekte abgewickelt, sehr positiv und viele auch in der Zeit in den Kosten oder unter den Kosten und es funktioniert. Es ist aber für alle, vor allem auch für die Firmen, ein großer Schritt, auch ein großes Risiko, ein großes Wagnis, das mal auszuprobieren. Aber ich möchte Mut machen. Es gibt neue Systeme, die besser funktionieren und da muss natürlich auch von unserem Vertragswesen, von Vertragsdenken bei uns auf der Baustelle ein Umdenken stattfinden, von Bauherr bis zur Firma.
Das waren jetzt so die Methoden und die Tools, die mir bei der Recherche begegnet sind. Gibt es noch darüber hinaus etwas, wo du sagst, da würde ich jetzt gerade im Kontext von Lean Construction nochmal gern drauf eingehen?
Also es gibt noch andere Methoden und wir können auch 5S und so weiter, können wir alles auf der Baustelle anwenden. Ich denke, das ist kein Thema, aber mein großes Herzensthema ist immer das Jidoka. Die menschliche Automation und dort ist mir ganz wichtig zu unterscheiden. In der Produktion hoffe ich, dass man das Andon sieht, wenn es ein Problem gibt. Also diese Andon-Leine, bildlich gesprochen dafür, dass die Produktion anhält, wenn ein Fehler passiert. Toyota hat das vorgemacht. Sie haben sich für jeden Fehler, wo entdeckt wurde und dass die Produktion angehalten wurde, bedankt, sodass sie dazulernen konnten und diese Fehler abstellen konnten. Und ich merke, auf der Baustelle haben wir ganz, ganz große Probleme, einen Stopp einzulegen. Wir erkennen einen Fehler und sagen dann, okay, wir versuchen den schnellstmöglich zu beheben, aber die Produktion muss weitergehen. Wir müssen weiter bauen. Wir müssen unseren Terminplan halten. Und dadurch entstehen ganz viele Folgefehler, wo dann nachher uns nicht nur eine Woche Stillstand oder zwei Wochen Stillstand kosten, sondern vielleicht ein bis zwei Jahre. Und diese Kosten möchte dann natürlich auch niemand am Ende tragen, wo dann aus der Mücke der Elefant geworden ist. Und mir ist es super wichtig, dass man die Prozesse anhält und nicht weiterlaufen lässt, weil dort sehr viele Mehrarbeiten entstehen und die dann nachher 5 bis 10 Mal mehr Kosten zu beheben, als hätten wir es am Anfang gleich richtig gemacht. Und dort ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass langsamer auch schneller sein kann, wenn man es langsam und richtig macht, anstatt schnell, schnell und dann alles zweimal, kommt man auch schneller an sein Ziel und die Qualität vor allem leidet nicht so darunter, wenn ich mehrere Dinge umbauen muss. Jetzt auf meiner aktuellen Baustelle haben wir teilweise Wände 12 Mal umgebaut. Man kann sich das Gesicht des Handwerkers vorstellen, beim ersten Mal noch voller Freude, beim zweiten Mal genervt, beim dritten Mal schon keine Lust mehr, beim 10. Mal hingeschludert, weil er eh weiß, es wird nochmal umgebaut und beim 12. Mal sieht das aus wie, ja, ich glaube, das spricht für sich.
Ja, also um da auf die Parallele zur Industrie zu schauen, natürlich, ich sag mal, ein Unternehmen, das den Lean-Reifegrad erreicht hat, bei dem kann man davon ausgehen, dass dieses Thema Stopp bei Abweichung eintritt. Also in den Vorstufen, wenn ich jetzt eine Werkstattfertigung habe, habe ich ja eher das Manko, da werden mir viel zu viele Stopps eingebaut, weil wenn ich dort ein Problem an der Maschine habe, dann gehe ich ja zur nächsten Maschine und arbeite an der weiter und das ist alles visuell nicht erfassbar. Das ist ja das Problem der Werkstattfertigung. Aber wenn ich tatsächlich, und da bin ich bei dir, über die Just-in-Time-Säule jetzt des Produktionssystems, also nach Kundenbedarf fertigen, Nivellierung, Fließfertigung erstmal primär auch, Pull-Prinzip, Taktung implementiert habe, dann habe ich die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass dann halt ein Stoppen bei Abweichungen eben sofort auch erkannt wird. Ja, also und auch natürlich so eine Philosophie gelebt werden kann. Aber trotzdem muss ich ja den Fluss erstmal vorher etablieren in definierten Bahnen, sonst wird der ja nicht erkenntlich, dieser Stopp. Ja, er ist nicht ersichtbar. Ja.
Also ich finde da total klasse eigentlich dieses Toyota-Haus, dieser Toyota-Tempel, wo wir zwei wirklich erkennbare Säulen haben. Wir haben einmal die Just-in-Time-Säule und die Chidoka-Säule. Ich habe gelernt in Japan, dass die Japaner von rechts nach links lesen, nicht von links nach rechts wie wir. Deswegen diese Säule, die auf der rechten Seite ist, das Chidoka, viel wichtiger ist als die Just-in-Time-Säule. Und meine Beobachtung auf dem Bau ist wirklich, wir konzentrieren uns nur auf die Just-in-Time-Säule, also Takt, das ziehende System, Pull-System und auf den Fluss. Und aber viel zu wenig darauf, wie stoppe ich, wie produziere ich Qualität, wie mache ich irgendwelche Standards, wie trenne ich die Arbeit von Mensch und Maschine, so dass der Mensch nicht von der Maschine gesteuert wird, sondern der Mensch die Maschine beherrscht. Und das finde ich total spannend. Ich weiß, du magst diesen Toyota-Tempel nicht so gerne oder diese Toyota-Häuser. Oder wie siehst du das?
Ja, also das hat aber eine andere Ursache. Ja, also von mir aus soll jeder sein Tempel oder sein Haus auch da malen. Ich habe das größere Problem, wenn das halt zum Selbstzweck generiert wird. Ja, also ich male mein Produktionssystem und jetzt lebt mal bitte alle schön das. Ja, und wenn das dann möglicherweise auch noch im Konflikt zu meinen eigenen strategischen Zielen in der Unternehmung steht. Ja, aus meiner Sicht muss tatsächlich aus einer Unternehmensstrategie heraus abgeleitet klar sein, warum ich welche Methoden jetzt zum Einsatz bringe, nämlich damit ich meine strategischen Ziele erfülle. Und wenn ich das denn visuell erfasse in einem Tempel, soll mir das wurscht sein. Ja, also ich würde es halt heute nicht mehr tun, weil ich es wirklich total abgegriffen empfinde, ja. Aber wenn das so hergeleitet ist, ist das ja okay. Mein Problem liegt nur in den Tempeln, wenn die halt gemalt werden, weil ich einfach mal jetzt die 5 Methoden da reinschreibe und sage, die sind mir jetzt wichtig und das steht möglicherweise im Konflikt zu anderen Zielen, die wir im Unternehmen erreichen müssen, dann hat es eben keine Daseinsberechtigung aus meiner Sicht. Ja, aber von mir aus Werdet glücklich mit Tempeln, kein Problem damit.
Ja. Ich finde das total klasse, den Toyota-Weg oder das Toyota-Produktionssystem darüber zu erklären, weil ich einfach ganz klar sehe, wie komme ich zu einem gelungenen Produkt oder wie schaffe ich es, wettbewerbsfähig zu sein? Welche Säulen sind da wichtig? Welches Fundament brauche ich da dafür? Und wie muss ich das eigentlich angehen? Total simpel, bildlich von Toyota aufgestellt und liebe ich darüber zu philosophieren, also gerne an die Zuhörer, falls ihr darüber mit mir diskutieren möchtet, gerne bei mir auf LinkedIn anschreiben. Ich freue mich über jede Diskussion, jeden, wo ich auch was beibringen kann oder von dem ich lernen darf. Und genau, vielen Dank.
Ja. Deine Kontaktdaten sind natürlich in den Shownotes auch verlinkt. Ja. Okay. Wenn du jetzt zurückblickst auf all das, was wir besprochen haben, würde ich dich gerne nochmal fokussieren wollen. Was ist denn jetzt genau der wesentliche Aspekt, der aber für dich hervorsticht, wo du sagst, also wenn schon, dann unbedingt da hinschauen, weil das wirklich die größte Wirkung erzielt?
Ich würde sagen, da würde ich bei dem letzten Thema bleiben. Versucht nicht ständig weiterzuarbeiten, sondern macht eine kurze Pause. Versucht euer System wieder zu richten, das System zu verbessern, um dann daraus zu lernen und das besser zu machen in Zukunft und nicht einfach stupide weiterzuarbeiten, ohne Unterbrechungen und dann alles nacharbeiten zu müssen. Denn zumindest auf der Baustelle haben wir das Problem, alles muss 100% fertig werden. Wenn ich immer 80% mache, 20% liegen lasse, dann werde ich nie dahin kommen und dann habe ich am Anfang sehr viele Fortschritte gemacht, muss aber dann nachher alles mühsam nachholen. Wenn ich aber konstant meine Arbeit erledige und da dranbleibe und gucke, dass ich alles zu 100% abschließe und natürlich keine Fehler annehme, keine Fehler weitergebe, ich glaube, das ist das Qualitätsprinzip Nummer eins, dann klappt das auch nachher mit der rechtzeitigen Fertigstellung oder auch mit den Kosten. Wenn ich aber keine gute Qualität liefere, dann ist es auch egal, wie teuer dann mein Produkt ist oder wie schnell das geliefert wurde. Wichtig ist erstmal für den Kunden immer die Qualität und das möchte ich nochmal herausstellen. Vor allem auf der Baustelle merke ich, dass der Fokus sehr stark immer dem Just-in-Time ist. Es muss immer rechtzeitig fertig werden, aber die Kosten und die Qualität werden meistens vernachlässigt, vor allem die Qualität.
Ja, wahrscheinlich haben wir heute auch ein paar heiße Tipps für geplante und laufende private Bauprojekte gegeben. Danke dir für die Anregung, Felix, und dass du heute mein Gast im Podcast warst.
Vielen Dank, Jörg. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Das war die 6. Episode meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Ich freue mich über jedes Feedback und jede Anregung von euch. Mehr Infos gibt es unter www.derwertstrom.de.